Take a train ride just to see you.
Das ist nicht mein Meterstab. Wenn jemand die Newsletter liest, die ich alle zwei Wochen veröffentliche, hier der Link dazu oder QR-Code, wie ihr wollt, weiß, dass ich jetzt nicht der Oberhandwerker bin und dass dieser Meterstab, ich habe einen selber, aber der gehört meinem Freund, der sich spontan erklärt hat, mitzumachen, zu helfen, weil ich hätte sonst diese Arbeit nicht hingekriegt. Könnt ihr nachlesen, diesen Newsletter, der heißt Dann frag doch, 3 Ausrufezeichen, und den gibt's auf der Homepage thomasmeierhofer.com im Blog. Da gibt's Neuigkeiten zum Thema Meierhofer und seine handwerklichen Fähigkeiten. Dieser Meterstab gehört meinem Freund, der hat ihn noch da, den muss ich ihm bringen. Dient natürlich dazu, das weiß selbst ich, Dinge abzumessen und zu checken, ob irgendwas reinpasst oder nicht. Das nächste Gespräch ist mit Beat. Beat wohnt in der Schweiz und Beat ist behindert. Behinderung? Ja, er hat Klumpfüße, er hat kaum noch eine Mund-Gaumenspalte. Aber was alles genau schief lief während der Schwangerschaft und bei der Geburt, das erzählt er im Film. Aber was mir wichtig ist und was ich eigentlich sagen will, ist, dass Gäste, die hier bei Superfromm sind, nicht in einen bestimmten Rahmen passen müssen, um hier aufzutauchen, aufzuschlagen und dann ihre Geschichte zu erzählen. Das habt ihr sicher auch schon gemerkt, aber mir ist es wichtig, es nochmal darauf hinzuweisen, zu sagen, sondern hier gibt es keinen Maßstab, sondern es geht darum, dass ihr eure Geschichte erzählt und selbst wenn ihr meint, nicht der Norm zu entsprechen, darf das euch nicht davon abhalten, dass ihr hierher schreibt, info@superfromm.tv, und sagt, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Bitte macht das. Superfromm, ich wiederhole mich sehr, sehr gerne, berichtet über die Geschichten der Alltagshelden. Und Beat ist ein Alltagsheld, der nicht in den Maßstab passt, wie wir oft mit dem Maßstab durch die Welt laufen, sondern er ist ein wunderbarer Mensch. Ohne irgendwelche DIN-Formate. Und genau das macht ihn so liebens- und zuhörenswert.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Meyer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut,
Abitur,
hat er auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Beat, danke für die Einladung. Mitten in der Schweiz ist es nicht, ne? Es ist
nein,
irgendwo
nein.
So Richtung Zürichsee, oder? Was ist das so?
Ja, ich gehe in Norden eigentlich.
Okay.
Ich bin nicht kein Gralinger, Schweiz, nördlich. Ja.
Danke für die Einladung. Wenn wir 37 Grad haben, aber das wussten wir nicht. Ich bin ganz schön platt, aber ist egal. Beat, du hast mich angeschrieben und hast einen Link auf deine Seite.
Ja.
Und da hast du Bilder veröffentlicht, die haben mich, darf ich sagen, schockiert?
Ja.
Darf man das mal zeigen? Oder
ja,
ist das zufällig da?
Ja. Ich kriege okay. Auch andere Bilder, die ich auf der Homepage habe, aber gar zum Beispiel nicht drauf.
Wie alt bist du da?
Ein paar Tage.
Wie nennt man diese Krankheit? Oder was ist das?
Es ist gar keine Krankheit. Es ist eine, wie soll man sagen, Entwicklungsstörung vielleicht bei der Entwicklung des Körpers in der Schwangerschaft. Die Theorie, die damals gemacht wurde, ist, dass meine Mutter in der Schwangerschaft Fruchtwasser verloren hat. und zwar nur 1-2 Tropfen. Aber das hat gereicht, damit die Gebärmutter an die Blase ankam und sich amniotische Bänder gebildet haben, die dann sich zum Teil um meine Extremitäten gewickelt haben, ja, und die Entwicklung gestört haben.
Wenn man dich jetzt heute sieht, merkt man, da ist ein bisschen noch zurückgeblieben von dieser,
ja,
ganzen.
Ja, sicher, ja.
Von dem Bild meine ich jetzt, ne? Ja. Aber es sieht völlig normal aus, wenn man dir auf der Straße begegnet, läuft man weiter.
Weiß nicht, also was okay, ich sehe, vor allem die Hand kann man nicht verstecken.
Ja.
Was man sieht oder vor allem hört, ist halt die Aussprache auch noch. Aber sonst, ja, fällt es nicht sofort auf. Ja.
Macht dir das jetzt Mühe, zu sprechen und auch noch nicht Schweizerdeutsch zu sprechen?
Ist sicher eine Herausforderung. War sicher auch ein Punkt, warum ich 2-3 Wochen gewartet habe, bis ich dir geschrieben habe. Ja.
Wie haben deine Eltern reagiert damals, als nach der Geburt?
Sie haben mal in einem Buch, wo mehrere Geschichten drin sind, das erste Jahr beschrieben. Und ich glaube, in erster Linie war es für sie einen Schock, weil in der Schwangerschaft wusste man nichts davon. Und dann kam ich auf die Welt und der erste Satz war, oh, da scheint einiges nicht zu stimmen.
Aus ärztlicher Sicht.
Genau, von ärztlicher Sicht. Von einem Arzt, ja.
Danke, das sehe ich auch.
Ja, das hatten sie damals noch nicht mal gesehen. Ja, sie hörten nur diesen Satz, bevor sie mich das erste Mal gesehen haben. Und ich glaube, sie brauchten schon etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten auch, und sich in die neue Rolle hineinzufinden. Ja.
Bist du das erste Kind deiner Eltern?
Das dritte.
Das dritte. Genau. Wann hast du zum ersten Mal realisiert, dass du anders aussiehst als deine Geschwister oder andere Kinder?
Schwierig zu sagen, weil so weit zurück reicht meine Erinnerung nicht. Aber ich denke, als vielleicht 5-6-Jährigen, wenn man in der Öffentlichkeit ist, vor allem unter anderem Kinder, die dann relativ direkt sind und sagen, oh, was hat dieser oder was, warum ist seine Hand so oder solche Sachen. Ich glaube, da wird es automatisch bewusst. Ja.
Von den ersten Stunden deiner Geburt bis heute, war das ein OP-Marathon?
Die ersten 25 Jahre, ja. Die letzten 10 Jahre nicht mehr ganz. Also in den ersten 25 Jahren hatte ich 30 bis 40 Narkosen.
30 bis 40 Narkosen.
Genau. Also etwa vielleicht zwischen 20 und 30 Operationen, tatsächlich Operationen. Und dann als Kleinkind vor allem hatte ich zusätzlich Narkosen, jeweils um die Fäden wieder rauszunehmen. Und die erste war schon mit 2 Wochen oder so.
Die erste war mit 2 Wochen?
Genau.
Da ging es los. Haben deine Eltern sofort gesagt, was können wir jetzt machen? Oder waren sie zunächst auch hilf- und sprachlos?
Also meine Mutter ist diplomierte Pflegefachfrau, dementsprechend vom Fach und weiß gewisse Sachen sicher, hat sicher auch neue Sachen gelernt mit dieser Geschichte. Mhm. Aber ich glaube, sie haben sich recht schnell gefunden, also recht schnell auch auf den Glauben zurückberufen und gesagt, okay, zusammen mit Gott schaffen wir das auch.
Deine Eltern sind Christen?
Ja.
Und sie haben gesagt, mit Gott wird das möglich sein?
Genau.
Und dann ging die OP-Tortur los?
Genau. Und ich war ja nicht nur das, sondern ich musste in ein anderes Spital verlegt werden. Dann musste mein Vater immer zwischen den Spitälern, weil meine Mutter war noch in einem anderen Spital, muss immer hin und her fahren. Gleichzeitig, ich kam am Tag auf die Welt, als mein ältester Bruder seinen ersten Kindergartentag hatte. Und diese hatten natürlich auch das Bedürfnis, etwas von ihren Eltern zu haben. Ich glaube, eine sehr große Belastung für meine Eltern. Ja.
Wenn man so viele OPs hat wie du, da kriegt man doch Panik ohne Ende, wenn es schon wieder ins Krankenhaus geht, wenn es schon wieder anfängt, in den OP reingeschoben zu werden. Oder hattest du jedes Mal gedacht, wieder ein Stück besser, wieder ein Stück Normalität?
Es war eine Mischung. Ich glaube, bis am Abend vor der OP war ich relativ ruhig, weil es dazu gehörte. Ich wusste, es muss sein. Ich ging dort. Schlimmer war die Nacht vor der OP, der Morgen vor der OP, wo ich eigentlich jedes Mal eine Angst da war. Mhm. Wie wache ich wieder auf? Was wird anders sein? Werde ich Schmerzen haben? Ja.
Kam da nicht auch die Frage mit zunehmendem Alter, also Teenie zum Beispiel, wieso ich? Wieso sehe ich so aus und die anderen nicht? Wieso habe ich so eine Verunstaltung im Gesicht und die anderen nicht?
Ja, sie kam sicher auf, aber ich glaube, am stärksten kam sie erst während meinem Studium.
Warum?
Ich glaube, weil ich zu diesem Punkt wie erwachsen wurde, vielleicht kann man so sagen, dass ich mir erlaubt habe, auch kritischere Fragen zu stellen. Und weil ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich abgeschlossen hatte mit Operationen, dann aber vermehrt Ereignisse kamen, die mich immer wieder zurückwarfen.
Zum Beispiel? Darf ich das fragen?
Ja, sicher. Also ich habe links keinen Tränenkanal. Diesen haben sie 2-3 Mal versucht zu rekonstruieren mit Venen. Und in meiner Zeit im Studium hat sich dann bei einer dieser Rekonstruktionen eine Zyste gebildet. Heißt, es hat sich dort Eiter angesammelt, sodass ich notfallmäßig dann von einem Tag auf den anderen operiert werden musste. In einer Zeit, wo ich gerade in der Prüfungsvorbereitung war für mein Studium.
Du sprachst von deinen Eltern, dass sie das aus Gottes Hand nahmen. Wie war das bei dir mit Gott und Gottes Hand und Vertrauen? Und
ich glaube, ich hatte einen sehr kindlichen Glauben lange Zeit, wo ich das einfach annehmen konnte. Ich hatte auch keine Antwort auf alle Fragen. Aber ich konnte es annehmen. Und es war wirklich okay, bis eben in dieser Periode meines Studiums, wo ich sehr Mühe hatte mit dem Glauben.
Vorsichtig formuliert.
Genau.
Kam da nie der Gedanke auf, was wird aus mir?
Doch, vor allem in dieser Zeit schon. Also in dieser Zeit habe ich glaube auch einen gewissen Lebenssinn verloren und muss auch sagen, mir wäre es egal gewesen, wenn ich am nächsten Tag überfahren worden wäre oder ich nicht mehr aufwache, weil das Leben hatte nicht wirklich viel Sinn.
Da stellt man sich doch auch die Frage, kann ich mir vorstellen, mich will ja sowieso keine Frau.
Das war auch geiliger gegangen, ja.
Wie gingst du damit um?
Ich habe viel mit Freunden gesprochen. Ich hatte zum Glück wirklich ein gutes Umfeld. 3-4 wirklich gute Freunde, wo ich im Wochentakt immer wieder bei ihnen anklopfen konnte und ihnen mein Leid klagen konnte.
Frust rauslassen,
ungefiltert. Es war vermutlich immer wieder dasselbe und trotzdem haben sie sich die Zeit genommen, um zuzuhören.
Wann hattest du mit dir Frieden geschlossen? Oder hast du das bis heute nicht?
Ich glaube, ich habe schon viel mehr Frieden, aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich einen absoluten Frieden hätte. Es gibt auch heute immer noch Tage, wo ich Mühe habe mit meinem Körper, mit den Umständen, dass ich gewisse Dinge nicht machen kann, die ich gerne machen würde. Dass ich halt nicht so geschickt bin, zum Beispiel mit den Händen und so weiter.
Hast du noch andere Bilder außer das?
Ja.
Das war nach einer OP gerade?
Genau, da haben sie beide Hände operiert, weil die rechte Hand war völlig zusammengewachsen. Dann mussten sie jeden Finger abtrennen.
Darf ich da mal vor und
ja,
zurück?
Ja, sicher. Da haben sie die Lippenkiefer-Gaumenspalte geschlossen.
Mhm. Und da mit deinen Geschwistern?
Genau, am Spielen, da sieht man von den Klumpfüßen die Schiene, die ich tragen musste.
Du hattest auch Klumpfüße?
Ja.
Also wenn man dich jetzt heute sieht, fällt da gar nichts mehr auf?
Ich vermute, den Gang sieht man vielleicht etwas. Und ich habe Spezialschuhe, das sieht man aber nicht, weil ich einen guten Schuhmacher habe.
Und das ist deine Mama hier, oder?
Genau.
Die Kämpferin?
Genau.
So cool. Das sind so Bilder, die guckt man dann nicht ganz so gern an. Ne? Wenn man sich so zurückbeamt in die Zeit. Danke, Beat.
Gerne.
Was macht das mit einem Glauben? Du sagtest, das ist kindlich, der Glaube. Das heißt, kindlich, wenn ich das richtig verstehe, okay, Jesus oder Gott, so ist es.
Ja, ich war lange Zeit meine Einstellung, ohne groß zu hinterfragen, einfach zu wissen, das ist so. Gott, das habe ich auch immer wieder erlebt vor Operationen, dass viele Leute aus meinem Umfeld für mich gebetet haben und mir das auch Kraft gegeben hat zu wissen, das sind Menschen, die für mich beten, da ist ein Gott, der mich begleitet durch diese Operationen.
Ja. Hast du auch Trost erfahren von Gott?
Ja, ich glaube, vor allem in diesen Situationen am Morgen vor der Operation und so weiter, auch wenn ich alleine war, meistens gab mir das Kraft und Trost, ja, auch, dass Gott bei mir ist und ich eben nicht alleine bin, auch wenn man ihn nicht sieht.
Wie redest du mit Gott?
Heute etwas anders als früher.
Wie redest du heute?
Heute sehr direkt, indem ich wirklich einfach alles sage, wie ich es denke.
Also direkt heißt, mir geht's bescheiden.
Ja.
Hilf mir jetzt.
Es dürfen auch härtere Worte sein.
Ich habe mal ganz vorsichtig angefangen.
Genau.
Also du machst aus deinen Gefühlen und deinem Schmerz und deiner, apropos Schmerz, schmerzt das jetzt noch oder gar nichts, oder?
Also, ich sage immer, ich habe täglich Schmerzen, aber jetzt im Moment ist gut. Und ich finde es immer schwierig, weil ich will ja nicht dramatisieren, weil Schmerzen ist sehr relativ. Ich habe Schmerzen, aber nie so, dass ich Medikamente nehmen muss oder so.
Schmerzen oder beim Laufen?
Beim Laufen mal zwickt der Rücken, mal zwickt das Knie, mal die Füße, mal die Hüfte.
Also es ist immer etwas?
Ja, also jeden Tag gibt es sicher ein Körperteil, das mir wehtut.
Und wenn du zur Arbeit gehst, dann ist das für die Kollegen auch ganz normal, da kommt Beat. Das ist doch eine totale Erleichterung, oder? Und muss nicht immer denken, was denken die jetzt über mich? Oder kommt das bei dir noch, ploppt das noch hoch?
Also ja, wenn ich unterwegs bin unter Fremden, kann es sein, dass es vorkommt, sicher. Ist immer auch eine gewisse Hürde, neue Personen kennenzulernen. Aber in meinem gewohnten Umfeld, bei meinen Freunden, in der Kirche, an der Arbeit, das ist kein Thema für mich.
Bist du lieber für dich allein?
Bin schon eher introvertiert, ja. Mhm. Keine Ahnung, wie viel da die Behinderung reinspielt oder ob es einfach mein Typ ist. Aber ja, ich bin und war auch immer eher ein Einzelgänger, ja. Obwohl ich glaube, seit meiner Krise im Studium habe ich wirklich meine Liebe zu Menschen auch neu entdecken können.
Wie hast du die Krise überwunden?
Ich glaube, der Startpunkt war ein Erlebnis mit Gott, weil ein Teil der Krise war auch immer, dass ich das Gefühl hatte, Gott ist nicht mehr da. Gott begleitet mich auch nicht in diesen Situationen, im Sinne von, ich kam immer wieder zu Gott und trotzdem kam dann der nächste Rückschlag. Ich suchte ihn, aber ich erlebte ihn kaum. Also einzige Ausnahme ist ein Bibelvers, den er mir gegeben hat, im Sinne von du wirst stille sein, aber ich werde für dich kämpfen. Etwas, das sicher für mich spricht, weil ich musste immer kämpfen und andere kämpfen lassen, ist für mich nicht einfach. Aber sonst, ich war dann auch im Lobpreisteam und wir hatten dann einen Lobpreisabend hier in der Gemeinde. Und wir trafen uns immer etwa eine Stunde vorher. Und eigentlich wollte ich gar nicht dorthin gehen, vor allem nicht in die Gebetszeit, weil ich mich so entfernt fühlte von Gott. Aus Pflichtgefühlen ging ich trotzdem hin. und das war das erste Mal in dieser Gebetszeit, wo ich wieder spürte, wie Gott da war, wie er mich liebt. Und das hat mir so viel Kraft gegeben an diesem Abend. Ich war wie ein anderer Mensch. Und das war für mich wieder ein Wendepunkt, wo ich wieder aufwärts ging. Es war nicht so, dass alle Probleme weg waren. Aber ich glaube, das war der Startpunkt. Und zudem hatte ich auch einen Freund, mein bester Freund, der meine ganze Situation sah und sich durch Theologiebücher wälzte, um Antworten zu finden, wie man das, was ich erlebt habe, mit dem Glauben vereinbaren konnte und mir so Antworten geben konnte, mit denen ich leben konnte.
Guter Freund.
Ja.
Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, wie das war?
Ich glaube,
dieses Gefühl, Gott ist da.
Ich glaube, es war eine Erleichterung. Es war wie eine Umarmung zu wissen, okay, du bist nicht alleine, Gott sieht dich, er geht mit dir durch diese Geschichte. Er hat dich nie verlassen, auch wenn es sich so anfühlte.
Haben deine Freunde oder die anderen aus dem Lobpreisteam die Veränderung bemerkt?
Es gab einen Freund, der gesagt hat, ja, er hat gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Ja.
Gut, das spielt eigentlich keine Rolle, weil hauptsächlich du merkst es. Ne? Es ist ja für dich. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt da gucken, wie die anderen reagieren. Aber ja. Ich dachte, haben die anderen vielleicht auch bemerkt, dass der Beat sich verändert hat oder so? Ne?
Also Ich glaube, er hat es nicht so gesagt, dass ich mich verändert hätte, aber er hat gespürt, dass in diesem Moment etwas passiert. Ja.
Du bist verheiratet?
Ja.
Hast zwei Kinder?
Ja, Zwillinge, ja.
Hammer?
Ja. Hart, ja. Aber
viel Arbeit? Viel Arbeit, echt. Das sage ich jetzt nichts. Zur Arbeit, das ist super, ne?
Ja.
Komm, nimm uns mit rein. Wie war das, als da auf einmal eine Frau da war und du dachtest, oh Mann, die sagt sowieso nein?
Also ich weiß noch, wir haben uns online kennengelernt, mhm, und wir hatten beide schon Erfahrungen gemacht bezüglich online kennenlernen und Hoffnungen haben und nach 3 Monate schreiben, sich treffen. Deshalb haben wir gesagt, nach 2 Wochen, wir treffen uns, dann wissen wir ja oder nein.
Hattest du keinen Schiss zu sagen, ich bin nicht stimmig mit anderen Typen, was das Äußerliche betrifft?
Ich glaube, in der Geschichte, oder es war ja nicht meine erste Frau, die ich getroffen habe bei Online-Dating. Es gab immer wieder Auf und Abs, wieder Phasen, wo ich sagte, nein, es passt sowieso nicht. Ich werde ja eh nie jemanden finden. Und dann wieder Zeiten, wo ich sagte, ja, wie soll ich jemanden finden, wenn ich nicht suche? Einfach probieren, natürlich, man kann enttäuscht werden. Aber wenn ich es nicht versuche, wird es sicher so sein, dass ich alleine. Mhm. Ja, ich war immer, vor allem beim ersten Treffen, eine große Spannung. passt es nicht, wie reagiert sie auf mich und so weiter. Lustigerweise, nach dem ersten Treffen hatten wir beide das Gefühl, nein, das passt nicht. Wir haben aber beide gespürt, wir können uns gut unterhalten, wir sind auf derselben Wellenlänge und haben uns deshalb Zeit gelassen. Mhm. Und ja, Zeit gelassen, nach 2 Monaten waren wir dann zusammen.
So lange? So lange, ja.
Genau. Wow. Und ich weiß noch, wo wir dann wirklich zusammengekommen sind. Meine Frau ging dann für 2 Wochen in die Ferien. Und ich weiß noch, ich war so geflasht. Ich konnte etwa 3 Stunden schlafen in der nächsten Nacht. Weil es für mich so unreal war, glaube ich. Mhm. Genau.
Und jetzt seid ihr verheiratet und habt Zwillinge.
Genau.
Sehr, sehr cool.
Sehr cool,
ja. Musstest du Ja zum Leben sagen?
Ja.
Also Ja zu Gott hatten wir ja schon und auch okay, das Erleben, dass er da ist. Aber es ist ja auch wichtig, Ja zum Leben zu sagen. Du wirst ja immer, wenn du in eine fremde Umgebung kommst, auch als jemand erkannt, der nicht so ist wie die anderen. Mhm.
Also ich musste, ich glaube, weniger zum Leben, sondern zu mir Ja sagen. Mhm. Mir, zu meinem Körper, zu meinen Stärken, meinen Schwächen, wie jeder andere auch. Und glaube ich, das war ein großer Schlüssel auch, um wieder aus der Krise herauszukommen.
Mhm. Wie lange hat denn die Krise gedauert?
2,5 Jahre etwa. Ja, es war ja nicht so, dass ich einfach von einem Tag auf den anderen vorbei war, aber ja. Ja, es war sicher eine Befreiung, wieder zu spüren, okay, da kommt wieder Hoffnung, da kommt wieder Lebensmut, da kommt wieder eine Perspektive auch. Ja.
Was würdest du Leuten sagen, die Probleme haben, wie sie mit dem umgehen sollen?
Sprechen. Also ich glaube, ein großer Schlüssel, wie ich schon gesagt habe, ist, dass ich Personen hatte, wo ich über alles reden konnte. Mhm. Wo es keine Tabuthemen gab. Also ein Freund, derselbe Freund, der mir dann im Glauben auch geholfen hat, hat mich mal direkt gefragt, würdest du dir das Leben nehmen?
Was hast du gesagt?
Ich glaube, ich wäre zu feige, um mir das Leben zu nehmen, aber es wäre mir egal gewesen, wenn ich nicht mehr leben würde.
Also auf jeden Fall jemanden suchen, ne?
Ja. Holger Hilfe extern, weil ich glaube, wenn du in diesem Karussell bist von negativen Gedanken, schaffst du es alleine nicht mehr raus. Du brauchst andere Meinungen, andere Sichten, um wieder einen anderen Blickwinkel auch selber zu haben.
Wie guckst du in die Zukunft?
Unter anderem auch wegen den Kindern bin ich aktuell sehr im Moment. Dass ich einfach sage, ich lebe heute, ich mache das, was ich heute machen muss. Und was morgen kommt, kommt morgen. Und dementsprechend mache ich mir sehr wenig Gedanken. Natürlich gibt es Themen, wo ich etwas weiter rausschaue, aber bezüglich mir, meinem Körper und so weiter mache ich mir wenig Gedanken. Wenn ich es mache, dann ist es sicher auch manchmal eine Angst, weil ich weiß, aufgrund der Statik meines Körpers mit den Klumpfüßen werde ich sicher früher Schmerzen haben als andere im Alter. Wird es vielleicht Arthrosen geben, wird es schwieriger, mich fortzubewegen. Aber das ist etwas, was ich, glaube ich, gelernt habe mit meinem Körper, alles zu nehmen, wie es kommt, und vorzunehmen und darauf zu reagieren, das Beste daraus zu machen.
Vielen Dank, Beat.
Gerne.
Das ist echt beeindruckend. Und ein Kampf, das spürt man.
Ja, immer wieder, ja.
Der wollte gerade sagen, der nicht vorbei ist, gell?
Nein, der wird wahrscheinlich mein ganzes Leben sein, ja.
Beat, darf ich dir noch meine fünf?
Vier.
Das macht die Hitze. Darf ich dir noch meine 12 Schlussfragen stellen?
Ja, ja.
Meine vier.
Ja, gerne.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
Ich also meine Freunde lachen, weil ich bin überhaupt nicht der Leser. Bereits in der Ausbildung habe ich die Bücher von anderen lesen lassen und zusammenfassen lassen. Aber wenn Hörbuche auch erlaubt sind, dann ist es vermutlich gewaltfreie Kommunikation.
Ist es Rosenberg?
Ja.
Oh, nein, die schnellste Verbindung hier in der Schweiz.
Genau.
Ist es das?
Ja.
Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg.
Genau.
Dann geht's weiter zur Frage 2. Und zwar, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Ich glaube, zu Erwartungen von anderen, die ich wirklich nicht will, wo ich mir sicher bin, dass ich nicht will. Früher war ich viel angepasster.
Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in diesen 5 Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert?
Ich habe gelernt, wirklich regelmäßige Auszeiten zu haben mit Gott, wo ich gesehen, immer anders aus, mal ist es Lobpreis, mal ist es einfach Gedanken aufschreiben, mal ist es einfach nichts machen vor Gott. Wo ich sage, diese Gewohnheit ist etwas verloren gegangen, ist mit den 2 Jungs. Aber wird jetzt wieder aufgebaut, und ich glaube, das bringt mir so viel Ruhe, auch Ausgeglichenheit, wenn ich diese regelmäßig nehme.
Letzte Frage.
Ja.
Plakat. Aarau, was steht drauf? Irgendwo, wo sie hier Richtung Bern fahren und was weiß ich was.
An der A1.
An der A1, sehr genau.
Ich glaube, du bist gut, so wie du bist, ohne wenn ich gab.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Super, oder? Bitte schreibt mir, wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt. Und wenn ihr lispelt oder, was weiß ich, super schmal seid oder genau das Gegenteil oder ganz klein, oder es ist völlig, völlig egal. Es geht um euch, um eure Geschichte und um euer Mutmachen anderen gegenüber. Also, es gibt hier keine Maßstäbe. Ich freue mich auf eure Mail info@superform.tv Und in 2 Wochen gibt es den nächsten Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet Superfrau. Und macht's gut. Tschüss.